Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Wundert euch nicht, wenn es rumst und scheppert. Hier geht gerade ein Gewitter nieder. Wie es im Italienischen heißt, come Dio comanda. Wie von Gott befohlen. Ich hoffe, ganz so schlimm wird es nicht wie die Apokalypse, aber schauen wir mal, wie stabil die Verbindung bleibt und was ihr so im Hintergrund hört. Worauf könnt ihr euch in dieser Folge freuen? Fahrerflucht im Maserati bei Venedig. Harte Zeiten für Hunde in Jesolo. Die brutale Leitungswassereskalation. Der Seriendieb in Grado. Kreuzfahrtschiffe in Triest. Und Grados Wasser ist plötzlich tief. Ja, ihr habt richtig gehört. Wer die letzten Tage am Strand von Grado verbrachte, erlebte eine kleine Überraschung, zumindest am Hauptabschnitt. Das Wasser ist plötzlich tief. Man ist praktisch sofort beinahe bis zu den Knien nass. Das war doch letzte Saison noch anders. Gut beobachtet, denn die Unwetter von Mitte Mai hatten den Strand bis zur ersten Sonnenschirmreihe fortgerissen. Aber die Strandverwaltung holte sich den Sand mit Baggern einfach direkt vom Ufersaum zurück. Deswegen sind die ersten Meter im Meer auch so milchig. Wundert euch also nicht über die Untiefe. Untiefe ist übrigens eines der ganz wenigen Wörter der deutschen Sprache, die gleichzeitig auch das genaue Gegenteil bedeutet. Es kann sowohl eine besonders seichte als auch eine besonders tiefe Stelle bezeichnen. Diese Wörter nennt man Januswörter oder Antagonyme. Weitere Beispiele sind Beule, kann sowohl eine Delle als auch eine Erhebung bedeuten, oder abdecken, kann zudecken heißen, aber auch das Gegenteil, etwa ein Dach abdecken, was hier gerade draußen wahrscheinlich passiert. Entschuldigt den Ausflug, als Autor ist man Sprachnerd. Gibt es auch im Italienischen Januswörter? Wenn man so will, ist sogar eines der bekanntesten Wörter der italienischen Sprache ein Januswort. Denn Ciao ist ja sowohl eine Begrüßung als auch eine Verabschiedung. Und weil wir hier unter Italien-Experten sind, kommen noch zwei Januswörter, die vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt sind. Affittare kann mieten und vermieten bedeuten. Und ein Ospite ist je nach Zusammenhang der Gast oder der Gastgeber. Nochmal zur Untiefe. Wir nehmen diesen Podcast ein paar Tage im Voraus auf, weil es gleich wieder auf Lesereise geht. Daher weiß ich nicht, wie extrem es am Tag der Veröffentlichung noch sein wird oder ob sich alles wieder zurechtgespült hat. Das Gesprächsthema an der Adria der letzten Tage ist aber ein anderes. Jesolo greift durch mit sehr harten neuen Hunderegeln. Und im Internet geht's rund wie immer. Bislang war alles eine Grauzone, aber der Bürgermeister, selbst Hundebesitzer, hat nun für Klarheit gesorgt. Die größte Veränderung betrifft die Uhrzeit der Spaziergänge. Zwischen 8 Uhr und 20 Uhr gilt für Hunde auf dem normalen Strand ein absolutes Aufenthaltsverbot. Eigentümer dürfen in dieser Zeit mit dem Hund weder im Sand liegen noch an der Uferlinie entlanglaufen und auch nicht mit ihnen ins Wasser gehen. Erst nach 20 Uhr öffnet sich das Zeitfenster bis um 8 Uhr am nächsten Morgen. All das gilt natürlich nicht für den Hundestrand. Und ganz wichtig, es ist italienisches Gesetz, dass Menschen und Hunde nicht gemeinsam baden dürfen, außer an genau vorgeschriebenen und abgesperrten Stellen wie eben den Hundestrand, den es inzwischen an der oberen Adria überall gibt. In Jesolo, in Legnano, in Grado. Auch die Duschen darf man nicht mit dem Hund benutzen. Ich bin ja selbst Hundebesitzer und ich finde, das sind keine dramatischen Regeln. Aber andere Hundebesitzer gehen schon auf die Barrikaden und haben einen Jesolo-Boykott ausgerufen. Na, mal sehen. Es geht weiter mit den Vorschriften. Reisende müssen bei jedem Strandbesuch den gültigen Impfpass des Hundes dabei haben. Das Tier muss über einen Mikrochip verfügen. Und für Hunde aus dem Ausland verlangen die Kontrolleure auch den Nachweis einer gültigen Tollwutimpfung. Am Strand gilt, wie überall sonst in Italien, auch eine Leinenpflicht. Die Leine darf maximal 1,50 Meter lang sein. Diese superlangen Leinen, die ich öfter sehe, sind also verboten. Zudem müssen Halter einen passenden Maulkorb mitführen. Sie müssen ihn zwar nicht dauerhaft anlegen, aber im Bedarfsfall sofort griffbereit haben. Mir ist noch kein Fall untergekommen, dass ein Hundebesitzer deswegen wirklich belangt wurde und Strafe zahlen musste. Wenn ihr mal betroffen wart, gern melden. E quanto costa? Zu den Bußgeldern. Die Strafen klingen hart und gezahlt werden muss sofort. Wer seinen Hund tagsüber auf normalem Strand oder im Wasser dabei hat, zahlt 100 bis 500 Euro. Ein freilaufender Hund oder ein Hund ohne Maulkorb im Stadtgebiet kostet 200 Euro. Profi-Tipp. Wer mit den Beamten kooperiert und beispielsweise den Strand bei einer Ermahnung sofort verlässt oder den Hund anleint, kommt ums Bußgeld meistens rum. Dennoch solltet ihr das Risiko gar nicht erst eingehen. Und im Übrigen, das ist nun mal das Gesetz in Italien. Wichtiger Hinweis für Raucher: Gleichzeitig mit den neuen Hunderegeln gilt ab Mai 2026 in Jesolo ein striktes Rauchverbot auf der gesamten Sandfläche. Nur noch spezielle Zonen an den Strandbars erlauben den Griff zur Zigarette. Rauchen am Strand außerhalb der Smoking Areas kostet dann 100 Euro Strafe. Und wer seine Kippe in den Sand wirft, zahlt bis zu 300 Euro. Ich glaube, damit sind wir alle einverstanden.
Die italienische Weisheit.
Und eure Lieblingsrubrik dreht sich um das Hundethema und die angekündigten Strafen. Ich habe euch gleich zwei Weisheiten mitgebracht. Die erste heißt: Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Zwischen dem Sagen und dem Tun liegt das Meer. Im Italienischen reimt es sich schöner. Und il diavolo non è brutto come lo si dipinge. Der Teufel ist nicht so schlimm, wie man ihn malt. Oder beides auf Deutsch. Und schöne Grüße an Jesolo. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Erstaunlich, dass es diesmal die Deutschen sind, die ein Essenssprichwort haben.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Fahrerflucht im Maserati. Ein blauer Maserati, verfolgt von 5 Streifenwagen der Autobahnpolizei, ist auf einem Parkplatz nahe dem Flughafen Marco Polo in Venedig gestoppt worden. Die dramatische Verfolgungsjagd endete mit der Identifizierung des Fahrers. Ein 30-jähriger Arzt aus Sizilien. Begonnen hatte alles mit einer Kontrolle an der Raststätte Limenella auf der Autobahn Brescia-Padua. Der Fahrer des Maserati Greg Kahle hatte zunächst auf das Haltesignal der Polizei reagiert und angehalten. Kurz darauf beschleunigte er jedoch plötzlich wieder und flüchtete. 5 Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf, um ihn zu stoppen, bevor er sich selbst oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden konnte. Der Mann war völlig außer sich und überzeugt, dass es sich bei den Verfolgern nicht um die Polizei, sondern um einen Räuber handelte. 5 Streifenwagen mit Blaulicht und du glaubst an Räuber? Deshalb durchbrach er die Kontrolle und raste davon. Nachdem die Beamten ihn stoppen konnten, wurde der 30-Jährige zunächst medizinisch versorgt und erst danach zu seiner Verantwortung für den Vorfall befragt. Denn die Beamten stellten fest, dass er sich, ich zitiere, in einem veränderten psychischen Zustand befand. Ach ja, die Poesie der Polizeiberichte. Ärzte haben eben Zugriff auf die besten Drogen. Hier in Grado sind gerade die Ärztetage zu Ende gegangen, ohne größere Zwischenfälle. Streit ums Leitungswasser eskaliert völlig. Meine Lieblingsmeldung. Restaurants und Hotels dürfen sich weigern, ihren Gästen Leitungswasser zu servieren. Zumindest in Italien. Dort hat der Kassationsgerichtshof, Corte di Cassazione, die Klage einer Touristin abgewiesen, der in einem Luxushotel Leitungswasser verweigert worden war. Was für eine bizarre Eskalation, die in Italien durch alle Instanzen ging und 7 Jahre dauerte. Der Fall betrifft eine Urlauberin, die Weihnachten 2019 im Fünf-Sterne-Hotel Sassonga in Corvara in den Dolomiten verbracht hatte. Sie hatte ein Halbpensionspaket ohne Getränke für mehr als 5.700 Euro gebucht. Während des Abendessens wollte sie Leitungswasser trinken, was das Hotel jedoch ablehnte. Stattdessen wurde ihr Mineralwasser für 7 Euro pro Flasche angeboten. Daraufhin verklagte die Frau das Hotel und verlangte 2.763 Euro Schadenersatz. Sie argumentierte, Wasser sei ein Naturgut und ein universelles Menschenrecht und jedem müsse eine kostenlose Mindestmenge zur Deckung grundlegender Bedürfnisse garantiert werden. Nach ihrer Auffassung dürfe man in einem Hotel selbstverständlich erwarten, während der Mahlzeiten Leitungswasser trinken zu können, ähnlich wie man ein Bett, warme Zimmer oder Seife im Bad erwarte. Die Klage scheiterte jedoch in allen Instanzen. Der Kassationsgerichtshof bestätigte nun endgültig, dass es im italienischen Recht keine Vorschrift gibt, die Restaurants oder Hotels verpflichtet, Leitungswasser auszuschenken. Ohne vorherige Vereinbarung liegt die Entscheidung also beim jeweiligen Betrieb. Silvio Bellardi, der Anwalt des Hotels, erklärte, das Urteil bestätige, dass keine Pflicht bestehe, Gästen kostenlos Trinkwasser bereitzustellen. Manche Hotels entschieden sich bewusst gegen Leitungswasser, um mögliche Probleme mit der Wasserqualität oder Haftungsfragen zu vermeiden. Verbraucherschützer und Branchenexperten kritisierten die Entscheidung. Paolo Martinello, Dozent für Verbraucherschutz an der Universität Ulm in Mailand, an der Uni studiert meine Tochter, sagte, es sei schwer nachvollziehbar, warum in einem Tourismusland wie Italien noch mittelalterliche Abgaben wie das Coperto, eine Art Gedeckgebühr, ihr wisst, was ich meine, existierten, während gleichzeitig Leitungswasser verweigert werde. Viele Restaurants würden Nachhaltigkeit propagieren und regionale Produkte bewerben, lehnten aber kostenloses Leitungswasser ab. Ein Widerspruch. Andere Länder haben strengere Regeln. In Spanien verpflichtet seit 2023 ein Gesetz Restaurants und Hotels dazu, kostenlos Leitungswasser als Alternative zu Flaschenwasser anzubieten. In England müssen Gaststätten auf Wunsch kostenlos Trinkwasser bereitstellen. In Frankreich gilt seit 2022 ein Gesetz gegen Verschwendung, nach dem Restaurants Gästen kostenloses Leitungswasser anbieten müssen, sofern diese auch andere Speisen oder Getränke bestellen. Wer nur ein Glas Wasser verlangt, kann dennoch abgewiesen werden oder bezahlen müssen. In Deutschland und Österreich ist die Lage ähnlich wie in Italien. Restaurants und Hotels sind grundsätzlich nicht verpflichtet, kostenlos Leitungswasser auszuschenken. Es gibt allerdings Unterschiede bei der Praxis und bei einzelnen regionalen Regeln. Zuerst zu Deutschland. Hier gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf kostenloses Leitungswasser im Restaurant oder Hotel. Gastronomen dürfen Leitungswasser kostenlos anbieten, dafür eine Servicegebühr verlangen oder die Ausgabe komplett verweigern. Zwar enthält die EU-Trinkwasserrichtlinie von 2020 die Empfehlung, Restaurants sollten Wasser kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr anbieten, verbindlich ist das aber nicht. Deutschland hat daraus bislang keine Pflicht für die Gastronomie gemacht. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, DEHOGA, lehnt eine gesetzliche Verpflichtung seit Jahren ab und argumentiert, Getränke seien ein wichtiger Teil des Umsatzes. Viele Restaurants, ihr wisst es, bieten dennoch auf Nachfrage kostenlos oder günstig Leitungswasser an, besonders wenn Speisen bestellt werden. Rechtlich dürfen Restaurants auch Geld für Leitungswasser verlangen, etwa mit der Begründung, dass Service, Gläser, Karaffen und Spülen Kosten verursachen. Zu Österreich. Auch hier gibt es keine allgemeine Pflicht, Gästen kostenlos Leitungswasser zu servieren. Die Entscheidung liegt ebenfalls beim Betrieb. Allerdings ist die Kultur etwas anders als in Deutschland. In vielen österreichischen Gasthäusern und Cafés gehört ein Glas oder eine Karaffe Leitungswasser, besonders zum Kaffee oder Wein, traditionell eher zum Service dazu. Gesetzlich vorgeschrieben ist das aber nicht. Wichtig ist in Österreich eine andere Vorschrift, die ich sehr interessant finde. Wenn ein Betrieb Alkohol ausschenkt, müssen die zwei günstigsten alkoholfreien Getränke billiger sein als das billigste alkoholische Getränk. Das sagt § 112 der Gewerbeordnung. Dadurch soll verhindert werden, dass Gäste aus Preisgründen eher Alkohol bestellen. Leitungswasser muss aber trotzdem nicht gratis sein. Im Zusammenhang mit der Debatte wird auch immer wieder die Frage diskutiert, ob Leitungswasser oder Flaschenwasser besser ist. In Italien liegt der Verbrauch von abgefülltem Wasser bei etwa 230 Litern pro Person und Jahr, finde ich, viel. Rund 70% der Verbraucher bevorzugen stilles Wasser und misstrauen Leitungswasser. Das ist eine italienische Geschichte, obwohl dieses streng kontrolliert wird. Nochmal zurück zur Touristin. Ja, es ist irgendwie bizarr, dass ihr Leitungswasser verweigert wird. Aber die Dame hat 5.700 Euro gezahlt und dann macht sie so einen Terror wegen stillem Wasser aus der Flasche und lässt sich komplett den Urlaub verderben, klagt über 7 Jahre lang durch alle Instanzen wegen 7 Euro mal 4-5 Tage Aufenthalt. Ich glaube, da ist schon vorher was passiert. Das hätte man sicher sehr entspannt lösen können. Aber ich vermute, die Dame war eher unentspannt. Seriendieb in Grado nach 20 Tagen von Diebstählen identifiziert. Ja, sag mal. Er stahl Doraden und Wolfsbarsche von Booten, um sie weiterzuverkaufen. Später nahm er auch die Kasse einer Pizzeria ins Visier. Das wurde ihm zum Verhängnis. Gehen wir rein in den Fall. Vom Fisch über Wurstwaren bis hin zum Bargeld. Das war die ziemlich kurze, kriminelle Karriere eines 35-jährigen Mannes aus der Gegend von Venedig, der hier in einem Nobelhotel arbeitete und seit 20 Tagen Grado unsicher machte. Dank eines Pizzeria-Besitzers konnten die Carabinieri den Mann schließlich festnehmen. Gegen ihn liegen nun Anzeigen wegen Diebstahls und Hehlerei vor. Ersten Diebstähle betrafen Fische. Einige Fischer bemerkten, dass von ihren Booten Kisten mit wertvollen Fischen verschwunden waren, vor allem Wolfsbarsch und Doraden. Nachdem die Fischer die Vorfälle gemeldet hatten, konnte der Täter dank Überwachungskameras identifiziert werden. Die Ermittler fanden heraus, dass der Mann, der in einem bekannten Hotel auf der Insel arbeitete, die gestohlenen Fische weiterverkaufte und mit dem Geld in verschiedenen Unterkünften übernachtete. Er hatte also keinen festen Wohnsitz. Eigenartiges Lebensmodell. Dann wurde er immer dreister. Schließlich versuchte er sogar, Geld aus der Kasse einer Pizzeria zu stehlen. Doch diesmal bemerkte der Besitzer den Diebstahl und hielt den Mann im Lokal fest, während gleichzeitig die Carabinieri verständigt wurden. Als der Mann die eintreffenden Beamten bemerkte, riss er sich los und ihm gelang zunächst die Flucht. Wenig später konnten ihn die Carabinieri jedoch am Hafen aufspüren. Dort saß er gerade in einer Bar und trank Kaffee. Vielleicht direkt neben meiner Schwiegermutter. Was für eine Flucht. Bei den Ermittlungen kam noch mehr ans Licht. In der Pizzeria, in der er zuvor eingebrochen war, hatte der Mann auch einige Lebensmittel zurückgelassen, darunter Garnelen, Käseleibe und Salami. Nach Ansicht der Ermittler könnten diese Waren ebenfalls gestohlen worden sein, möglicherweise aus dem Hotel, in dem er arbeitete. Dass der Mann in einem Hotel beschäftigt war, obwohl er keinen festen Wohnsitz hatte, hängt mit dem Personalmangel in der Tourismusbranche zusammen. Viele Betriebe stellen schnell neue Mitarbeiter ein. Sie nehmen, wen sie kriegen können.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Sommerzeit ist Lesezeit. Jurek Becker ist sowieso ein sehr lesenswerter Autor und er war außerdem ein geradezu fanatischer Postkartenschreiber, der von seinen Reisen täglich oder beinahe täglich kurze, oft sehr lustige Nachrichten verschickte. Fast 1000 sollen es geworden sein, beinahe ein eigenes literarisches Genre. Und die sind alle in dem Buch Am Strand von Bochum ist allerhand los versammelt. Wir sollten das Postkartenschreiben wieder groß machen. Was meint ihr? Alle Infos zum Buch in den Shownotes. Auf nach Venedig. Ich hatte in der vorletzten Folge ja von der Preisexplosion in Venedigs Luxushotels berichtet. Zimmer, die vor ein paar Jahren noch 400 bis 500 Euro kosteten, kosten plötzlich 2000 Euro und mehr pro Nacht. Ich bekam dazu ein paar Mails, die mir von ähnlichen Erfahrungen berichteten. Und es ist wohl eine weltweite Geschichte, dass die Schere immer weiter aufgeht. Ökonomen sprechen von einem K-Trend. Der obere Schrägstrich des K steigt auf, der untere Schrägstrich fällt und der Abstand wird größer. Laut JLL Research entwickelten sich die Umsätze pro Zimmer in den USA von November 2024 bis November 2025 wie folgt. Luxushotels plus 3%, Mittelklassehotels minus 3%, Budgethotels minus 4%. Und die zunehmende Kluft zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Reisenden lässt sich sehr gut bei den Fluggesellschaften beobachten. Delta investiert ähnlich wie American und United verstärkt in Premium-Angebote und die Strategie zahlt sich aus. Laut CNN sank der Verkauf von Economy-Tickets um 7%, der Verkauf von Business- und First-Class-Tickets stieg dagegen um 9%. Tatsächlich übertraf der Umsatz mit Premium-Tickets im vergangenen Jahr erstmals den mit Economy-Tickets. Irre. Und noch ein Trend. Europaflüge für $6,000 treiben Sommerurlauber aus den USA zu Destination-Dupes. Was heißt das? Angesichts extrem hoher Flugpreise ändern Reisende ihre Pläne und suchen einfach preiswertere Ziele, statt ganz auf Urlaub zu verzichten. Die Flugpreise lagen im März 15% höher als im Vorjahr. Direktflüge zwischen Europa und großen US-Drehkreuzen kosten im Sommer selbst in der günstigsten Klasse oft deutlich über $1,000. Viele Reisende nutzen Bonuspunkte für Flüge und Hotels. Allerdings kostet die Buchung von Premium-Sitzen mit Punkten inzwischen 18% mehr als im Vorjahr. Es ist der Sommer des Urlaubsroulettes, sagt Bloomberg. Explodierende Flugpreise werfen Reisepläne über den Haufen und schicken Menschen dorthin, wo gerade die besten Angebote locken. Familie Sutton gab ihre ursprüngliche Idee eines Juliurlaubs an der Küste Dalmatiens auf. Endlich sind wir an der Adria. Denn sie erfuhren, dass ein einfacher Business-Class-Flug von Cleveland nach Split $6,000 pro Person kostet. Das ist verrückt, sagt Sutton, insbesondere weil die Familie im vergangenen Jahr noch für die Hälfte in der Business-Class nach Madrid geflogen war. Der neue Plan, der günstigste Flugpreis soll über das Reiseziel entscheiden. Überraschung, laut Bloomberg gehören zu den Favoriten in der zweiten Reihe Portugal und Deutschland. Die Familie will sich erst später im Mai entscheiden, nachdem sowohl ChatGPT als auch Claude ihr geraten hatten, dass KLM, Royal Dutch Airlines, üblicherweise die besten Bonusangebote für die Umwandlung von Kreditkartenpunkten in Flugmeilen anbietet. Wir versuchen einfach, etwas zu finden, bei dem wir nicht alle Punkte verbraten und zusätzlich noch $1,000 an Steuern zahlen müssen, sagen sie, und meinen damit Gebühren wie Treibstoffzuschläge, die durch Punkte nicht abgedeckt werden. Die angespannte Lage in der Straße von Hormus macht Hoffnungen auf günstigere Preise zunichte. Große Fluggesellschaften weltweit kündigten an, Gebühren für Gepäck zu erhöhen, um steigende Treibstoffkosten auszugleichen. Direkte Hin- und Rückflüge zwischen Europa und großen US-Städten kosten im Sommer selbst in der günstigsten Klasse oft deutlich mehr als $1,000. Gleichzeitig verschwand kurz vor der Sommersaison mit Spirit ein Billigflieger vom Markt. Außerdem wird in der Branche über Fusionen gesprochen und mehrere Airlines reduzieren ihre Kapazitäten. Für Passagiere könnte das weniger Flüge und noch höhere Ticketpreise bedeuten. Trotzdem wollen die Menschen ihre Urlaubsträume nicht aufgeben. Sie passen sie lediglich an. Laut einer Umfrage von US News änderte etwa jeder fünfte Amerikaner im April sein Sommerreiseziel, um Geld zu sparen. Die Menschen wollen weiterhin reisen, sagte Laura Lindsay, Expertin für globale Reisetrends. Ich glaube nur, dass wir Veränderungen bei den Vorlieben sehen werden. Laut Expedia steigen die Suchanfragen nach sogenannten Destination-Dupes, günstigeren Alternativen zu bekannten Reisezielen. Das Interesse an Brüssel stieg um 40%, da Hotels dort nur halb so viel kosten wie in Paris. Hotelsuchen für Neapel nahmen um 25% zu, weil Unterkünfte dort 30% günstiger sind als in Rom. Bloomberg berichtet von einer Amy Gordon. Die wollte ursprünglich nach Bali reisen, bis sie feststellte, dass ein einfacher Business-Class-Flug 250.000 Punkte kosten würde. Für 100.000 Punkte weniger reist die 50-Jährige nun nach Teneriffa. Dafür muss sie allerdings einen fast achtstündigen Zwischenstopp in Warschau in Kauf nehmen. Die Flugpreise hätten sonst jeweils zwischen $4,000 und $5,000 gelegen. Deshalb stört es mich nicht, etwas Geld für ein Flughafenhotel auszugeben und tagsüber zu entspannen. Nicht jeder kann seine Reisepläne komplett ändern. Karen Haynes plante schon lange einen Sommerurlaub bei ihrer Familie in Norwegen. Bereits im Dezember richtete sie Preisalarme bei Google Flights und Seats.io ein, einer Website, auf der man Flüge nach Punktepreisen durchsuchen kann. Durch verschiedene Tricks, unter anderem die direkte Buchung über die Airline-Website, bekam sie schließlich ein Ticket ab Minneapolis, das $700 günstiger war als das ihrer Eltern. Es fühlte sich an, als hätte ich den Jackpot geknackt, sagte die 35-jährige Software-Expertin. Der einzige Haken: sie landet an einem Flughafen, der rund 300 Meilen von ihrer Familie entfernt liegt. Na, ich weiß nicht, ob das ein Jackpot ist. Aber nach all dem, wie gut haben wir es, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in Europa. Einfach ins Auto gesetzt und schwupps, seid ihr in Italien. Dafür können wir doch wirklich dankbar sein.
Die italienische Zahl.
3 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig in Triest. Triest hat dieser Tage ein kleines Identitätsproblem. Oder genauer gesagt, ein schwimmendes. Denn gleich 3 große Kreuzfahrtschiffe liefen gleichzeitig im Hafen ein. Oder fast gleichzeitig. Und plötzlich wirkte die Stadt wie ein Freizeitpark mit Meerblick. Es war das allererste Mal, dass wirklich 3 Kreuzfahrtschiffe direkt an der Piazza d'Unità lagen. Schon am frühen Morgen schoben sich tausende Passagiere Richtung Piazza d'Unità mit Sonnenhut, Smartphone und der Frage, wo gibt es den berühmten Kaffee? Ein Journalist schrieb dann auch, Triest wird langsam zu Venedig, nur mit besserem Espresso. Gleichzeitig diskutiert die Stadt mal wieder über ihre Zukunft. Wie viel Kreuzfahrttourismus verträgt eine Stadt, die sich eigentlich gern als literarisch-melancholische Mitteleuropa-Diva versteht? Denn Triest möchte gleichzeitig Seehafen, Kaffeehauptstadt und Instagram-Geheimtipp sein. Und jetzt eben auch noch Kreuzfahrtmagnet. Immerhin verlief alles friedlich und die Bora hielt sich ausnahmsweise zurück. Weil Triest direkt am Meer liegt, sind diese Kreuzfahrtschiffe wirklich, man kann es nicht anders sagen, ein sehr beeindruckender Anblick. Richtige, richtige Hochhäuser. Ein ähnliches Problem, ein paar Kilometer weiter die Adria runter. Jetzt reden wir, Lieblingswort dieser Folge, über die Aperolisierung der slowenischen Küste. Ja, an der slowenischen Adriaküste macht sich ein neues Wort breit. Aperolisierung. Gemeint ist die langsame Verwandlung historischer Küstenorte in dauerhafte Aperol-Spritzkulissen für soziale Medien. Vor allem in Piran und Koper wächst der Unmut. Einheimische klagen. Zu viele Ferienwohnungen, zu viele Tagesgäste, zu viele Menschen, die gleichzeitig ihren Drink fotografieren. Die Städte wirken an manchen Tagen weniger wie alte venezianische Hafenorte und mehr wie ein einziger, sehr fotogener Sundowner. Besonders Piran kämpft mit dem Phänomen. Die Bewohner leben nicht mehr am Meer, sondern im Hintergrund fremder Instagram-Stories. Tatsächlich verändert sich die Küste dort sichtbar. Kleine Läden verschwinden, Bars werden schicker, Apartments teurer. Die Altstädte werden immer stärker zur Bühne. Dazu kommen die typischen Accessoires der modernen Adria. Strohhüte, Drohnen und Drinks in exakt derselben Orangefarbe. Tourismusmanager sehen das naturgemäß entspannter. Sie sprechen lieber von mediterraner Lifestyle-Positionierung. Aber viele Bewohner wünschen sich inzwischen weniger Eventkulisse, mehr echtes Küstenleben. Aber solange die Sonne untergeht und die Spritzgläser leuchten, dürfte die Aperolisierung wohl weitergehen. Wir erinnern uns, die Adria hat schon ganz andere Imperien überlebt. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Wenn ihr in diesen Tagen an einer Buchhandlung vorbeigeht, schnappt euch Espresso unter Sternen, da ist ganz viel Triest drin, mein neues Buch. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte und die Lesereise auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.